Und diese Wellenrauschen-Podcast-Folge wird präsentiert von Hytra, dem Startup aus Rostock, das den weltweiten Transport von Wasserstoff revolutioniert.
Unser Ziel ist, dass wir ganz klar ein riesengroßes Logistikunternehmen oder das größte Logistikunternehmen der Welt werden. Das ist klar, für Wasserstoff. Das ist die Vision. Das heißt also, das Shell, das Aramco, das ADNOC des Wasserstoffs. Ne? Wir können da gerne Partner haben, ne? Da sind wir auch natürlich offen zu, aber wir wollen riesengroß werden. Das ist das Ziel.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wellenrauschen-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass Paul-Louis Kiso heute hier zu Gast ist im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde, CEO und Gründer von Hytra, einem Startup, kann man ja noch sagen, für maritime Wasserstofftechnologien. Was sich da genau hinter verbirgt, darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal cool, dass du Zeit gefunden hast, Paul, und dass du hier bist.
Ja, ganz lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ist mega cool. Ich bin super offen und darüber mal zu erzählen, ne, was wir so gemacht haben, um vielleicht auch andere Leute irgendwie zu helfen.
Ja.
Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall hier zu sein und auf diese Session hier ein bisschen zu reden.
Ja, sag mal so Podcast-Erfahrungen. Hast du sowas schon mal gemacht in der Form oder ist das für dich heute auch eine Premiere? Wie so vieles in den letzten Wochen.
Ja. Vieles ist neu und Podcast auch. Ich habe noch keinen mitgemacht, deshalb schauen wir mal, wie es wird. Ne?
Ja. Hörst du manchmal Podcasts oder ist das nicht so dein Medium? Du bist mehr so, was weiß ich, auf TikTok oder Insta unterwegs?
Ich habe tatsächlich kein TikTok. Also ich, Instagram jetzt auch nur wegen dem Business genau.
Ja.
Gehört ja dazu. Ich bin eigentlich sehr wenig in dieser Branche. So ein Podcast ab und zu mal, ne, höre ich zum Beispiel die Pioneer, höre ich, aber wenig auch. Ich bin mehr so am Lesen viel und jetzt halt auch natürlich Presseartikel, wird alles gelesen. Aber deshalb, das ist neu und ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ja, lustig. Pioneer Briefing bin ich totaler Fan auch von.
Cool.
Ja, also irgendwie das Morning Briefing hieß es ja früher, so das tägliche Update ziehe ich mir mal rein. Die haben ja auch noch Spezialpodcasts zum Thema Startup und. Also ich habe hier einen langen Fragenzettel. Ich glaube, Paul, wir werden heute ein wenig gucken müssen, dass wir nicht den Zeitrahmen sprengen. Erzähl erstmal, ich habe gerade gesagt, du bist, und das ist, liebe Leute, nicht irgendwie jetzt so ein Spruch oder übertrieben, wirklich busy zur Zeit. Du hast viele Termine, sicherlich auch die ein oder andere Medienanfrage, wie jetzt hier von mir, warst kürzlich auch in der Ostsee-Zeitung. Fliegst, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nächste Woche wieder runter in die Emirate. Jetzt kommt die Frage, bist du aufgeregt? Du warst ja jetzt schon mehrfach unten. Aber die Frage ist natürlich, ob du da jetzt auch ein bisschen länger bleibst.
Genau, also ich werde jetzt erstmal für ein paar Tage nur runterfliegen. Das hat folgenden Sinn. Wir sind gerade dabei, natürlich auch das Unternehmen aufzusetzen dort. Ne? Da hängt auch noch vieles mit dran. Zum Beispiel Versicherung musste alles abgeschlossen werden. Sämtliche andere grundsätzliche Dinge. Das heißt also, dass ich dort einiges, sag ich mal, am Hin- und Her-Wurscheln bin. Und versuche da alles erstmal aufzusetzen. Dann komme ich nochmal her nach Deutschland. Muss auch hier alle Sachen regeln. Ne? Und dann werde ich Mitte Juli wahrscheinlich für längere Zeit dort auch nach unten fliegen. Dort auch erstmal sein. Weil wir öffnen unser Office dort, ne? Komme ich auch nachher bestimmt nochmal zu, aber das heißt, dann werde ich für länger dort auch sein, aber viel unterwegs, ich habe auch schon Anfragen wegen zum Beispiel Events oder Messen, wo wir hin müssen, das heißt, ich werde auch viel fliegen, aber doch erstmal dann für eine längere Zeit dort unten.
Nun ist ja, und darüber wollen wir heute sprechen, in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr viel in deinem Leben, aber auch im, mit Hytra, mit eurem Startup passiert. Ist das manchmal so jetzt auch gerade, wo jetzt diese Pressemitteilung rauskam mit den 10 Millionen an Förderung beziehungsweise ja Partnership quasi Kooperation, dass sich das noch so ein bisschen surreal anfühlt für dich, also so ein bisschen abenteuermäßig oder stolpert man so ein bisschen von Termin zu Termin?
Also ich muss sagen, am Anfang war es schon echt surreal. Also es war schon ein krasses Gefühl und ich konnte es lange auch erstmal nicht so richtig, was heißt glauben, aber es ist so ein Kribbeln auch immer im Bauch dann noch.
Yeah.
Mittlerweile hat sich das etwas normalisiert. Ne? Jetzt kehrt wieder langsam der Alltag ein. Ne? Jetzt muss ich auch schauen, dass wir mit den 10 Millionen was machen. Ne? Jetzt sind sie nicht nur da, jetzt sollen sie auch verdoppelt werden zumindest.
Absolut.
Ne? Und dementsprechend, jetzt ist das schon ein bisschen normal geworden, aber am Anfang war es wirklich ein unglaubliches Gefühl. Die ersten 3 Tage hatte ich Dopamin Adrenalin-Rushes gab, weil es ist schon echt eine andere Liga gewesen. Und vor allem dann auch nach der Pressemitteilung, zum Beispiel jetzt nach der OZ, nach dem Beitrag, ne, wo viele Leute es auch gesehen haben. Das ist schon echt ein cooles Gefühl. Und da denke ich dann auch nochmal zurück daran, ey, wie krass das eigentlich ist, dieses Investment bekommen zu haben. Aber jetzt doch kehrt langsam wieder normaler Alltag ein und jetzt muss das Ganze auch, ne, in die Bahn gehen.
Ja, es ist ja immer so schön, dass man jetzt nicht komplett durchdreht oder abhebt, sondern kühlen Kopf bewahrt und zusammen mit deinem Partner und euren Mitarbeitenden natürlich auch am besten Fall kluge Entscheidungen trefft, ne? Und einfach nach vorne schaut jetzt. Lass uns mal ein bisschen ein paar Jahre zurückgehen. So weit müssen wir. Also du bist 20, blutjunge 20. Oh Gott, was, wenn ich zurückdenke, als ich 20 war, da wollen wir heute nicht drüber reden. Wie hat das vor 3-4 Jahren alles angefangen mit deinem Studium natürlich? Du bist von der Schule dann runter, hast direkt mit dem Studium begonnen, Physikstudium, glaube ich. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist so dein Werdegang?
Gerne, also dieses Interesse an dem Wasserstoff ist schon seit der ganz jungen Kindheit da. Also wie es vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, ich habe schon oder war interessiert am Universum, seitdem ich sehr, sehr klein bin, so 2-3 Jahre alt. Und irgendwie dann kam ja das Thema Wasserstoff auch auf. Ne? Die Sonne ist mit Wasserstoff und vieles anderes irgendwie über Wasserstoff gekettet, gegliedert. Und dann war irgendwie, wow, das ist irgendwie ein super krasser Stoff. Was kann der noch oder was könnte der bei uns auf der Erde irgendwie bewegen? Und habe dann über Technologien geschaut, irgendwann später auch Märkte. Und dann hat sich so ein Problem Statement ergeben. Das heißt, ich wusste damals, ja, so soll es irgendwie aussehen und das ist gerade das Problem. Und habe dann quasi meinen Gesellschafter kennengelernt und war dann noch in der Schule damals, musste dann schauen, okay, wir hatten irgendwie eine Lösung. Es hat natürlich auch lange gedauert, so eine Lösung zu entwickeln. Und die war damals auch noch nicht perfekt. Als wir die Firma gegründet haben, haben wir trotzdem Iteration über Iteration an Lösungen noch weiter gehabt, immer weiterentwickelt.
Ja, verstehe.
Aber trotzdem nebenbei Schule gehabt, ne, Abi gemacht.
Ja.
Und da war das erste Problem, ich war 17. Ne? Ich habe mit 16 ungefähr angefangen, aber mit 17 nachher die Firma gründen wollen. Ja, was mache ich dann? Ich bin noch nicht volljährig. Ne? Was machen wir dann? Wir haben 2 Möglichkeiten gehabt. Das Familiengericht könnte entscheiden, ob ich das mit 17 oder 16 schon darf, dauert aber auch ewig, oder halt meine Mutter kommt mit rein. Und meine Mutter war damals so lieb, sie hat gesagt, okay, ich will damit grundlegend nichts zu tun haben, also mach das bitte ordentlich, und sie hat sich auch informiert darüber natürlich. Aber mit 18 haben wir die Klauseln gehabt, so, ich kann mit 18 die Firma übernehmen und dann ist sie raus, ne?
Ja.
Hut ab, sie hat's gemacht und es ist alles gut gegangen bis jetzt.
Also sie hat quasi die Basis gelegt, dass es überhaupt erstmal möglich war.
Ja, und genau. Da auch ganz lieben Dank an sie, sie hat daran geglaubt und dadurch konnten wir das machen nach dem Abitur. Und das Gute ist, das Abitur ist mir recht einfach zugefallen, dadurch konnte ich sehr viel Zeit auch in die Firma stecken und in die Idee. Ne?
Ja.
Musste halt weniger lernen, das war ganz gut. Und dann danach ins Studium gegangen, weil meine Eltern haben natürlich trotzdem gesagt, ja, wir glauben an dich, aber solange noch nichts da ist, ne, mach mal was nebenbei, verstehe ich auch. Und da ich eh interessiert bin an Physik, habe ich gesagt, okay, mache ich das. Hab dann Physik nebenbei studiert und das lief auch ganz gut. Das Problem ist bloß, wir haben in Physik theoretischen und praktischen Part.
Mhm.
Und theoretisch lief das alles gar nicht schlecht. Praktisch aber musste ich zu Praktikas hingehen, immer wöchentlich. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit dazu gehabt. Das heißt, ich konnte halt auch nicht antreten.
Da stand das Business im Weg.
Richtig, genau.
Ne.
Und musste dann halt schauen oder musste jetzt vor allen Dingen abwägen, mache ich das Studium weiter oder nicht? Und habe mich jetzt quasi entschieden, ich will dort unten das Studium weitermachen, weil dort bin ich eh öfters als in Deutschland.
Mhm.
Das heißt also, ich studiere dort weiter Physik und lasse es hier oben aber, weil ich dann halt dort irgendwie versuche. Das weiß ich selber noch nicht, da habe ich noch selber keinen Plan, aber dass ich da unten irgendwie nebenbei trotzdem studiere, aber ich kann mir jetzt Zeit lassen, das ist das Gute.
Ja.
Ich habe keinen Druck im Rücken, das heißt, wenn ich anstatt 3-5 Jahre brauche, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, dann ist es so. Ne?
Genau.
Man
genau.
kann nebenbei das machen und dann.
Aber bei mir ploppen jetzt irgendwie tausende Fragen auf. Erstmal dieses in die Sterne gucken, so ein bisschen dieses Träumerische auch oder vielleicht auch dieses ehrliche Interesse an Astronomie, an der Sternenkunde. Das war bei dir dann irgendwie auch schon immer drin, dass sich das so fasziniert hat?
Genau, also ich bin irgendwie, meine Faszination ist in Mathematik und Physik schon immer gewesen. Das ist schon immer meine Stärke gewesen.
Ja.
Und dementsprechend habe ich früher auch, naja, Dokus ist ein zentrales Thema. Ich habe, anstatt dass ich Kinderserien geguckt habe, habe ich Dokus geguckt. Ne? Also so war das. Und irgendwie war so dieses schwarze Löcher zum Beispiel, boah,
ja.
So Sterne.
Wie entstehen die?
Wie entstehen die, ne? Was gibt's für Sonnensysteme? Was ist noch im Universum irgendwie da? Es ist irgendwie so, Es war so riesig damals, ne? So unendliche Weiten und es hat mich fasziniert. Und so kam das irgendwie, dass das Interesse dann dazu geschwappt ist. Und ich habe heute noch Interesse an Astronomie, ne?
Ja.
Und natürlich an Physik, logischerweise. Und so kam das dann, dass ich das irgendwie gebildet habe.
Hast du irgendwie auch, darf ich mal nur mal fragen, so sehr privat, noch eine Klasse irgendwie übersprungen oder so? Oder,
Also meine Mutter hat sich damals dagegen entschieden, dass ich es nicht machen soll. Ich verstehe es auch. Sie hat gesagt, okay, pass auf, was ist, wenn du ein oder zwei Klassen überspringst und die Leute sind schon 18, die gehen feiern zum Beispiel, ne? Die machen dies, die machen das. Mhm. Und du bist aber erst zum Beispiel 16 und im Kopf, vielleicht bist du im Kopf weiter, aber körperlich erstmal nicht. Ne? Bei Männern ist das so, die sind manche schon mit 12, aber viele auch erst mit 16, die dann wirklich sehr reif werden. Ne?
Mhm.
Und sie hat dann gesagt, okay, bevor du ganz auch psychisch untergehst, will ich lieber, du kannst nebenbei noch irgendwie gefordert werden, aber ich möchte nicht, dass du das tust. Und das respektiere ich, das ist auch okay. Und habe dann halt nebenbei dieses Hobby gefunden und halt viel Zeit verbracht.
Genau, also weil das ging mir gerade so im Kopf rum, dass du sagst, du warst, du warst schon ausgelastet mit der Schule, aber offenbar ja dann nicht ganz, weil du gesagt hast, okay, was gibt's noch? Was kann ich noch machen? Was kann ich noch entwickeln? Was kann ich vielleicht auch gründen? Oder was ging da in deinem Kopf ab? So?
Ja, also die Schule hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig ausgelastet. Also ganz, jetzt ist ja okay.
Jetzt kann man es ja sagen. Ne?
Genau, es hat mich, hoffentlich hören meine Lehrer das nie.
Nee. Nein.
Und es war einfach so, ne? Ich habe das gemacht in der Schule und hatte halt sehr, sehr viel Zeit gehabt, nebenbei sehr viel zu machen. Und habe damals aber auch nicht nur Wasserstoff, also natürlich sehr viel Zeit im Wasserstoff verbracht, aber auch damals mit physikalischen Grundprinzipien, so die Forschung der Welt, das war auch super interessant, habe da auch viel Zeit drin verbracht und das dann immer neben der Schule bei gemacht, ne? Und auch gefühlt 24/7. Also.
Genau. Sich darüber die Gedanken zu machen, das ist ja das eine. Daraus dann aber einen Business Case zu bauen, ist ja das andere. Erklär uns mal so, also dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch verstehen. Ich meine, die meisten mittlerweile zum Glück in Deutschland mittlerweile ist ja zumindest das Thema Wasserstoff. Ich werde dir mal hier nachschenken. Wir schenken erstmal nach, liebe Leute.
Ja, danke, danke.
Ist ja wieder eine Hitze hier drin. Zumindest mittlerweile bekannt. Hätte man jemanden vor 10 Jahren gefragt, sag mir mal was zu Wasserstoff, hätten viele, glaube ich, mit den Schultern gezuckt. Wo ist die Problemstellung oder wo hast du ein Problem erkannt und im besten Fall dann, da kommen wir dann später zu, eine Lösung erdacht?
Genau, also das Problem war eigentlich dann über die Jahre hinweg, hat sich für mich kristallisiert, denn dieser Boom kam damals mal in den 2000ern. Das war mal eine ganz kurze Zeit, war Wasserstoff ein Boom. Dann wurde es irgendwie gekillt. Die genauen Faktoren, das ist halt so.
Da hat man, da hat man dann hier und da, also ich kann mich da noch gut erinnern, da war ich nämlich Anfang 20, schon so Wasserstoffautos fuhren dann plötzlich so testweise, fuhren dann überall schon rum. So mit Elektro war gar nicht so viel, also E-Autos war gar nicht, sondern eher Wasserstoff.
Genau.
Und da war ja damals die große Hoffnung, dass das den großen Boom geben wird. Anfang der 2000, das ist schon fast 25 Jahre her.
Das stimmt. BMW, Toyota ist da damals aufgesprungen, die haben damals riesengroße Tests gemacht. BMW hat sein erstes Auto damals auch prototypmäßig rausgebracht und dann ist das Ganze wieder gekillt worden, weil, Öl und Gas war immer noch da
billig.
Und es war billig und man hat einfach nicht in Not gehabt, das zu tun, sagen wir es mal so. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt sieht man irgendwie, CO2 ist ein großes Thema, ne? Irgendwie so Nachhaltigkeit und das große Thema ist die Rettung der Erde, in Anführungszeichen. Ne?
Absolut.
Und jetzt ist der Wasserstoff sehr, sehr viel zentral. Also das zum Beispiel auch, darauf kommen wir später nochmal, aber das zum Beispiel auch der arabische Golf darauf schaut, das sind eigentlich die Leute, die primär Öl haben. Ne? Und die würden das nicht tun, wenn sie sagen, okay, der Öl ist noch so viel da.
Genau. Deswegen, darauf kommen wir später, wie du sagst, nochmal. Darauf könnten die sich ja eigentlich ausruhen und sagen, ach, das Öl sprudelt ja weiter. Die Welt ist von unseren Ölreserven quasi abhängig. Wir können den Weltmarktpreis auch ein Stück weit bestimmen. Aber dem ist ja nicht so. Aber da sprechen wir nochmal später drüber.
Ja. Und somit, worauf ich kommen wollte, ist, somit war Wasserstoff irgendwie doch eine zentrale Rolle. Und es hat sich kristallisiert, dass erste Projekte auch 2019 und 20 mal angeteased wurden, also das dauert natürlich alles seine Zeit, egal wo in der Welt, ne? Nicht nur in Deutschland. Aber das wirklich große Problem war der Transport. Produktion war, Elektrolyseure sind sehr viele da und Effizienz ist sehr gut. Das heißt also, es ist overengineert und man hat hier nur Probleme, ja, wie viel nehme ich eigentlich und wie viel Geld packe ich auf den Tisch, ne? Aber im Transport ist es wirklich eine ganz andere Geschichte, denn man muss genau schauen, wer ist mein Endkunde. Und welches Medium nutze ich dafür? Es gibt viele Medien. Ne? Man kann den Wasserstoff reintransportieren, gasförmig, flüssig, aber man kann ihn auch chemisch binden. Da sagt zum Beispiel Ammoniak bestimmt manchen Leuten was, Methanol, LOHC und viele mehr, da muss ich gar nicht ausschweifen. Es ist trotzdem, egal welches Medium, ist nicht 100% gut. Es ist immer irgendwo Probleme. Aber wir haben halt gesehen, die sind alle irgendwie nicht so wirklich vielversprechend. Und da haben wir das Problem Statement gesehen und da auch dran angeknüpft.
Genau. Also im Grunde geht es, das stand neulich auch so gut in dem Beitrag von der IHK, ist ja nun auch schon wieder eine Weile her, den Wasserstoff von A nach B zu transportieren. In dem Fall natürlich im besten Fall vom Golf oder aus dem, sagen wir mal, aus dem Süden, kann ja auch aus Portugal oder aus Spanien sein, weil da ja auch mehr die Sonne scheint als jetzt, sagen wir mal, hier in den Norden oder in die Industriestaaten, wo er dann eben auch gebraucht wird, in die Industrieländer, den, sagen wir mal, möglichst verlustfrei und günstig zu transportieren.
Genau.
Ja.
Das stimmt. Und es ist wichtig, genau was du gesagt hast. Dieser Wasserstoff wird sehr wahrscheinlich im Süden transportiert. Jetzt egal wo, ich würde Afrika und der Golf erstmal sagen, zumindest für Europa als Endstandort, ne, als Endkunde. Ja. Weil dort ist einfach sehr viel Sonne, das ist ja keine Lüge. Die Arbeitskräfte sind erstmal günstiger, ne? Und natürlich auch Produktionskosten, Energiekosten, das ist sehr viel günstiger.
Ja.
Und dadurch können wir den Wasserstoff dort vor Ort für sehr, sehr viel weniger Geld produzieren. Und dann halt ist die Frage, wie transportiere ich ihn, wie du sagst, effizient, günstig und auch wirklich in einer Kette von A nach B.
Ja. Eine Zwischenfrage dazu, jetzt wird es sehr technisch. Ich bin ja schon tatsächlich in dieser Materie ein bisschen stärker drin durch meine lieben Kunden von der East Energy GmbH, die dürfen wir hier einmal nennen, und einige andere Dinge, wo ich immer wieder dabei sein durfte und natürlich schon einen Einblick habe. Nun gibt es ja zum Beispiel den weißen Wasserstoff, es gibt den grauen Wasserstoff. Den wollen wir ja aber in Zukunft eigentlich gar nicht so gerne haben. Wir müssen das einmal nämlich erklären. Also man kann ja den Wasserstoff auch aus Kohle gewinnen oder aus Erdöl, keine Ahnung, geht auch, ne? Aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel, weil dabei wieder CO2 frei wird, sondern wir wollen ja eigentlich den grünen Wasserstoff haben. Ist das auch ein Case oder ist das jetzt erstmal an der Stelle, wo euer Business Case ansetzt, zweitrangig?
Also unser Ziel, das war auch schon immer unser Ziel, ist, dass wir grünen Wasserstoff transportieren. Das heißt, bei den Produktionsstandorten soll er aus Solarenergie zum Beispiel oder aus Windenergie, das ist grün, soll er produziert werden und dann auch nach Europa gebracht werden. Weil genau das versuchen wir auch. Wir wollen ja so wenig Emissionen wie möglich haben.
Ja.
Das heißt also, das war schon immer unser Case und worauf wir sehr geachtet haben. Und das ist dort auch nicht anders.
Problemstellung erkannt. Das nächste Step war die Gründung. Wie bist du denn das angegangen? Also ich will jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass du gesagt hast, klar, ich bin jetzt hier der Paul, ich lege jetzt hier los, ich bin voller Enthusiasmus, ich habe da ein Business Case erkannt, aber ich werde es vielleicht auch nicht ganz allein schaffen. Ich muss mir Unterstützung holen. Wie bist du das angegangen?
Richtig, also so ein Unternehmen und generell sowas zu gründen ist schon schwer am Anfang. Also viele Leute würden sagen, naja, vielleicht nicht, aber versetzt euch mal in meine Lage. Ich war 16 noch in der Schule oder 17 in der Schule. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wie das geht, ne? Und wusste da irgendwie Steuern, Finanzamt ist da und es gibt noch irgendwie Regularien, die ich mich immer halten muss.
Ja.
Und hab mir dann auf jeden Fall auch gezielt jemanden gesucht, der älter ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen, aus diesem Grund, ne,
ja.
Unternehmen und Gründung und so, jemand, der von Ahnung hat, aber auch die maritime Branche und vor allem das Oil and Gas Business ist sehr kompetitiv, ne? Das heißt also, man hat dort, man arbeitet erstmal mit sehr viel Geld, das heißt, die Leute sind sehr vorsichtig und natürlich auch achten genau darauf, was man tut und was man macht. Die benutzen aber auch Tricks und auf die man schnell reinfallen könnte, wenn man keine Ahnung hat.
Ja.
Das heißt also, dass ich mir gezielt jemanden gesucht habe, der älter ist, war natürlich dann irgendwie, es war schon meine Absicht. Vor allen Dingen auch, wie gehe ich dann davon mal hinaus auch, so einen Strategieplan an, Budgetplan, jemand, der davon Ahnung hat, wie viel man genau wofür ausgeben muss, ne, was ich ausgeben muss überhaupt, wenn wir so ein Investment bekommen.
Ja.
Das heißt also, das wollte ich unbedingt tun. Und es ist immer eine sehr gute Kombi, jemanden zu haben, der zwar älter ist und Erfahrung hat, aber trotzdem, das würde ich über Christoph sagen, im Geiste her auch trotzdem noch 30 ist. Also er hat sehr viel Enthusiasmus auch, genauso wie ich, und ist auch jung geblieben, ne? Und das finde ich halt sehr cool. Und ich habe mit Christoph dann damals einen sehr guten Fang gemacht.
Ja, also die Rede ist von Christoph Schramm, sozusagen deinem Co-Gründer. Wie findet man so einen jemanden?
Also, so habe ich auch viele Leute gefunden, ihn nicht, aber generell über LinkedIn. Das ist keine Werbung hier für LinkedIn, aber ich habe LinkedIn sehr viel zu verdanken. Also fast alle meine Kontakte habe ich ausschließlich über LinkedIn gemacht.
Ja.
Ihn habe ich damals nicht über LinkedIn gefunden, sondern über eine andere Website. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich müsste mal wirklich mal nachschauen, aber es ist sowas ähnliches wie Xing und LinkedIn einfach. Mhm.
Okay.
Und habe da ihn gesehen und es hat mich sehr angesprochen, was er so gemacht hat, im maritimen Bereich, auch schon Forschung bei Wasserstoff. Um dann zu sagen, den schreibe ich an. Und dann haben wir telefoniert und auf einmal
boom, ging's los. Gemacht,
genau.
Genau. Ja, cool. Ich will noch mal so ein bisschen auf die Local Players, weil du kommst ja nun mal aus Rostock, also in der Nähe von Rostock, aus Poppendorf, wie man dann sowas angeht. Also geht man dann einfach zum Amt und reicht seinen Gewerbeantrag ein sozusagen. Gab es noch irgendwie Support, zumindest am Anfang? Also jetzt über die Millionen reden wir dann
ja,
später.
Genau,
da gab es ja den Support von woanders, aber vielleicht auch Gründungswerf, die will ich heute auch unbedingt noch mal nennen, die sind ja, du bist ja auch Mitglied der Gründungswerf, genauso genau. Wie ich. Unterstützung in irgendeiner Form, vielleicht auch einen Businessplan aufzustellen oder gab es da irgendwie Support?
Es gab auf jeden Fall Support. Ich will erstmal zurückgehen auf dieses Gründen. Ich glaube, das war die Ausgangsfrage. Ich bin natürlich hingegangen und habe dann gesagt, okay, ich war 17 und deshalb mussten wir schauen, wie wir strukturieren, habe ich ja schon gesagt. Und dann danach zu schauen, als wir dann gegründet haben, ja, woran wende ich mich eigentlich erstmal? Ne? Wir haben diese Idee, aber ja, wie machen wir das? Ne?
Wie geht's jetzt eigentlich
richtig,
los?
Richtig, genau. Ja, das ist schon, ich könnte international schauen, lokal, regional, mal schauen. Ne? Und habe dann erstmal mich gar nicht auf Rostock fokussiert, sondern erstmal weltweit, weil wir gesagt haben, ja, ich weiß nicht, Rostock ist klein und weiß ich nicht. Haben aber dann irgendwie generell nur für uns geforscht. Aber 2024, wo es dann auch wirklich, sag ich mal, langsam heiß wurde und wir aufgehört haben, in unserem stillen Kämmerchen zu forschen, bin ich dann zur Gründungswerf gegangen, auch vor allen Dingen Chuck damals, der mir auch geholfen hat, gesagt, Paul, komm rein, ne, ist eine super Umgebung, war auch echt cool. Ich komme gleich nochmal dazu. Aber auch zu regionalen, das nennt man Accelerator, das heißt also Leuten, die Startups oder auch, ich weiß nicht, ob staatlich oder privat, beides gibt's, quasi fördern, dass wenn sie eine Idee haben oder sogar noch davor eine Idee zu finden, das sind diese Leute, die euch dann dabei helfen, euch an die Hand nehmen und sagen, okay, ihr müsst einen Businessplan schreiben, wie soll dieser Businessplan aussehen und all die anderen Sachen. Und da gibt's in Rostock auch den Accelerate MV vom DITS, bin ich der Meinung.
Ist richtig, ja.
Die das machen.
Genau.
Aber auch später bei Founders Bay in Rügen. Das muss ich ganz klar sagen, diese beiden sind, glaube ich, die einzigen in MV, sind aber beide sehr gut. Und was ich sehr auch bei beiden enjoyed habe, ist, dass das nicht so wie in den USA Schema F ist, da gibt es 5 Startups jedes Jahr und kostet es, was es wolle, ist denen scheißegal. Bei uns aber hier in MV vor allen Dingen, mit den beiden ist es so, die sind sehr individuell und die freuen sich, und das ist auch das, was ich liebe, sie sind enthusiastisch und sie freuen sich, wenn du halt erfolgreich bist, und sie versuchen alles dafür zu geben, dass du es tust. Und deshalb fand ich es super, dass die mich mit an die Hand genommen haben, ne? Und gesagt haben, wir versuchen euch zu helfen, wo wir nur können.
Ja. Ne? Wäre das auch eine Empfehlung für dich, für andere Gründer, ja, die dann vielleicht auch in deinem Alter oder Anfang 20 oder generell, ist ja egal, was welches Alter, die gründen wollen, sich dort hinzuwenden?
Genau. Also sobald ihr, ich weiß, die haben sich bestimmt auch weiter ausgebaut, da müsst ihr mal genau nachgucken. Sobald ihr auf jeden Fall eine Idee habt oder irgendwie da schon dabei seid, geht da mal hin und fragt mal. Vor allen Dingen Paul Westphal ist, glaube ich, der Ansprechpartner dort in Rostock und Lukas Weking auf Rügen,
ja,
bei dem Accelerator. Und fragt mal an, mal schauen, was die euch empfehlen, und ansonsten macht das mit, das ist super, ne?
Ich krieg halt Gänsehaut. Weißt du warum? Weil ich habe ja schon einige im Podcast zu Gast gehabt. Also das kann ich ja mir zumindest auf die Fahne schreiben aus Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem eben auch Hannes Trittin von Project Bay. der das Ganze ja ins Rollen gebracht hat. Also Project Bay war ja zuerst da und der Accelerator, der kam ja irgendwann später dazu.
Genau.
Ne? Und natürlich auch mit den Ditzen. Ich habe auch gesehen, du warst mit den Ditzen mit Frau Donat auch in Finnland gewesen.
Da wollte ich gleich nochmal zukommen. Ja, ja.
Da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Also ich will, um das mal vielleicht eine Klammer drum zu machen, zusammenzufassen, es gibt zumindest für diesen Startbereich, also eben, da will jemand starten, er braucht Support in den verschiedensten Bereichen. Oder ich frage gleich mal dich, ist MV da gut aufgestellt?
Also was so die Grundlagen angeht, ja. Also die Leute helfen euch wirklich sehr gut. Und ihr könnt auch ganz offen sein. Also ihr braucht euch gar nicht verstellen. Sagt den Leuten, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich einen Businessplan, Budgetplan, weiß ich was mache. Die Leute helfen euch, das ist auch gar nicht schlimm. Genau dafür sind sie da. Und das Einzige, was natürlich schwierig ist, ist die Investorenlandschaft. Vor allen Dingen in MV. Wenn wir Deutschland mal so sehen, muss man einfach ganz fair sagen, MV ist dort erstmal kein Monopol. Es ist Berlin, Hamburg, München und das Ruhrgebiet, welche Monopole sind. Und da versuchen die aber alles zu tun. Das will ich auch nochmal hier ansprechen. Während der Zeit hat sich natürlich das DITS, beziehungsweise die beiden Accelerator ausgebaut. Das ist für die auch recht neu. MV hat eine recht neue Startup-Kultur. Das heißt, sie versuchen sehr viel auch in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Finnland, wo wir jetzt waren, oder im Norden, genau,
ja.
Auch mit Investoren zu sprechen, um die nach MV auch mal zu locken, um zu sagen, ach guck mal, hier ist echt geile Startups, was auch übrigens stimmt. Und deshalb machen die auch sehr viel. Und wenn ihr nach Geld sucht irgendwann und bereit seid, helfen die euch auch zum Beispiel zu Events. German Accelerator ist der deutsche Accelerator, quasi dahin zu schaffen und weiß ich, zu Cashwalks, wie auch immer die alles nennen, zu Startup-Events auch zu gehen.
Ja.
Und das war auch der Weg für mich, nach Helsinki zu gehen, zu Slush. Slush sagt vielen Leuten, was ist das größte Event für Startups, glaube ich, der Welt sogar. Die haben, glaube ich, einen Weltrekord letztes Jahr gebrochen, auf jeden Fall. Und die fragen immer in den Gruppen dann, hat wer Lust, das mitzumachen? Ihr könnt euch über uns quasi dann da anmelden oder wenigstens darauf bewerben. Das heißt also, der Access zu Investoren macht es euch einfacher, dort zu sein. Ne?
Ah, und die Slush, war das für dich auch nochmal, ohne das jetzt zu hoch zu hängen, aber ich wusste das zum Beispiel nicht, dass das wirklich in der Startup-Branche so hoch angebunden ist, die Konferenz oder Festival oder wie man das heutzutage nennt, dass man sagt, das hat dir auch nochmal so einen Push gegeben, weil du bewegst dich ja automatisch dann in diesen Kreisen, triffst Gleichgesinnte und machst vielleicht wieder den nächsten Step so, ne?
Also leider bin ich in einer Branche, die dort eher fehl am Platz war, würde ich sagen. Also ich bin im Öl- und Gasbereich und das war einfach dort nicht. Dort ist mehr so Tech, es ist alles. Ich habe auch Leute getroffen aus dem Bereich, hätte ich nicht gedacht, aber echt viele Leute auch.
Ja.
Aber es ist eher so ein bisschen Software, AI, Tech, das ist eher so das Ziel, ne?
Mhm.
Aber du findest dort immer Leute. Ich habe zum Beispiel sehr coole Leute kennengelernt, irgendwelche Gründer von riesengroßen Investmentgesellschaften, vor allen Dingen in Berlin, ne? Die einfach mal irgendwann mal mein Kontakt sein können. Und auch Räder zum Beispiel dort getroffen oder Leuten, die von Rädern angestellt sind, ne? Um da auch Kontakte zu schaffen.
Absolut.
Das heißt sogar für mich, obwohl es nicht mal meine Branche war zwangsweise, hat es mir echt was gebracht. Das Investment kam später durch andere, ne? Aber das ist ja, trotzdem hätte es auch darüber sein können. Wir haben das auch diskutiert dort.
Mhm.
Aber auch so, ich stand auf der Bühne dort, habe dort auch vor einigen Leuten präsentiert, gepitcht.
Das meine ich, man wächst ja auch. Du stehst da plötzlich auf der Bühne vor, weiß ich nicht, 200, 300 Leuten oder noch mehr und pitcht dann.
Dann haben wir ein geiles Gefühl und das hilft dir auch, dich selber auch irgendwann mehr zu verkaufen, ne? Also vor allem dann in sehr wichtigen Events oder Meetings mit wirklich Investoren dann, die interessiert sein könnten, dann weißt du, wie du genau sprechen musst, hast vielleicht nicht mehr so das Lampenfieber, ne? Hast du immer, aber nicht mehr so und du weißt genau, was du sagen sollst. Und vor allen Dingen die IHK, die dann dahinter stand, hinter diesem Slush-Ding, hat uns vorher natürlich auch gecoacht. Ja, wir hatten einen sehr guten Coach, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber eins am Mann, bitte IHK, nimmt den immer wieder ran, der war wirklich gut.
Gehen wir gern weiter hier.
Und die haben dich quasi darauf gedrillt, wie du richtig präsentieren sollst. Und somit haben wir uns auch gut verkauft dort. Und es kann immer mal sein, dass du auf dem Event auch den Investor findest, der am Ende des Tages euer Ding macht. Ne?
Absolut, absolut. Also kleiner Ausflug, was heißt kleiner Ausflug in diese Accelerator-Welt. Mich interessiert jetzt, wie ging es weiter? Also ich will jetzt so ein bisschen in diese technische Komponente rein. Ich habe auf eurer Website natürlich schon mal so ein bisschen geschaut, habe natürlich wieder nur halb Bahnhof verstanden, wie wahrscheinlich die meisten. Also ihr versucht mal euer ein Geschäftsmodell oder ja, was ihr vorhabt, ein bisschen zu umreißen. Also letztendlich geht es ja darum, Schiffe zu bauen, Tanker zu bauen und Tanks für diese Schiffe zu bauen, die A, größer, B, effizienter und ja, schneller. Die Schiffe sollen schneller werden. Also irgendwie alles zusammen mit dem Ziel, den Wasserstoff schneller und damit effizienter und günstiger zu transportieren. Habe ich das?
Genau, ja, es ist sehr gut und es ist sehr schwer, das runterzubrechen natürlich auch. Was ich sagen kann ist, wir haben quasi alles erstmal hinterfragt, was es gab. Ne? Vom Anfang an haben wir gesagt, okay, ist das so richtig, ist das so richtig, ist das so richtig? Und haben dann quasi zwei Probleme identifiziert. Zum einen ist das Schiffsdesign selber, weil Wasserstoff ist für die Leute, die noch nicht so in der Branche sind, erstmal sehr voluminös und sehr wenig im Gewicht. Das heißt, es ist sehr leicht. Mhm. Und man muss halt schauen, wie geht man mit so einem solchen Stoff um. Denn LNG, Öl und weitere Sachen sind anders auch physikalisch.
Ne? Ah, okay. Also braucht der Wasserstoff sehr viel Raum?
Ja, genau. Weil es ist, also im Periodensystem sieht man das ganz links oben. Das heißt, es ist das kleinste Atom, ne? Und damit auch das, was am wenigsten Gewicht hat, aber halt dafür ziemlich viel Raum braucht.
Hätte ich mal in Chemie aufgepasst. Nein. Leider 4 Minus. da bin ich an der Stelle raus, aber du hast es eben gut erklärt. Und ihr habt sozusagen als erste, naja, ich nenne es mal Prototypen, Evolutionsstufen, da gibt es ja dann mehrere. Habt ihr jetzt schon sozusagen na Modelle, so wie das mal aussehen könnte, euch erdacht? Naja, ihr habt ja noch kein Prototyp, da steht ja noch kein Schiff irgendwo und noch kein Tank. Aber ihr habt das ja schon zumindest auf dem Reißbrett. Wie waren jetzt da so diese Steps? Vielleicht kannst du das mal so grob.
Na klar.
Du musst jetzt auch nicht komplett
ins. Nein, na klar. Ich versuche das so ein bisschen anzureißen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte noch zu dieser Lösung an sich, bevor ich dann darauf zu sprechen komme, ist, somit haben wir quasi alles hinterfragt. Und dann hatten wir gesehen, okay, Schiff und Tank ist irgendwie problematisch oder das muss man aufgrund dessen verändern. Und haben dann halt gesehen, okay, wir machen das Schiff, modifizieren wir neu mit den und den Sachen, haben Patent angemeldet, haben es bekommen. Aber auch zum Beispiel beim Tank haben wir das auch gemacht, ne, haben gesehen, okay, Isolationsmaterialien sind irgendwie oder könnten irgendwie verbessert werden, weil da ist das Problem nicht Effizienz, sondern es ist ein Riesentank. Wie baue ich den überhaupt? Weil das ist nicht irgendwie nur eine Hülle und da können wir das reintun, sondern Wasserstoff ist auch so klein. Das heißt, das kann erstmal überall raus, theoretisch aus Materialien.
Sehr flüchtig dann.
Richtig, genau. Ah. Und die Materialien können auch brechen, weil wir arbeiten mit flüssigem Wasserstoff und es ist minus 253 Grad. Materialien dürfen nicht brechen, ne? Dürfen nicht irgendwie Sprödungen haben, noch sonst was. Und diese ganzen Challenges haben uns quasi dazu gebracht, dass wir den Tank vor allen Dingen dann einfacher bauen können und damit halt auch für weniger Kosten bauen können.
Verstehe. Ja. Kurze Zwischenfrage, jetzt wieder Verständnisfrage. Würdet ihr dann quasi letztendlich dafür plädieren, in eurem Geschäftsmodell sozusagen, dass der Wasserstoff flüssig transportiert wird unter diesen Komponenten oder wäre gasförmig besser?
Also gasförmig hat man große Probleme, egal wo, weil gasförmig, wenn man ihn ohne Druck gasförmig transportiert, hast du halt nichts davon. Also da ist so wenig drin, das brauchst du gar nicht anfangen. Man muss dann halt Druck haben. Und 900 Bar Druck zum Beispiel muss man erstmal regulatorisch schaffen, das überhaupt auf den Markt zu bringen. Das heißt also, es sind erstmal extreme Drucktanks. Vor allen Dingen, wir sind nicht bei Autos, das ist eine ganz andere Sache. Da sind Drucktanks für Wasserstoff 1A. Aber wir sprechen nicht über 8 Kilogramm, wir sprechen nachher über 4500 Tonnen. Worauf wir noch später zu sprechen kommen. Aber
ja,
was ich sagen wollte ist, da muss man regulatorisch, das kriegt man nicht hin. Und deshalb für den Großmengentransport sehen wir den flüssigen Wasserstoff.
Ist jetzt ein bisschen provokant die Frage. Gibt es schon vergleichbare Schiffe auf der Welt?
Ja, gibt es.
Ja.
Also nicht nach unserem Konzept. Wir sind ganz anders. Aber es gibt flüssige Wasserstoffschiffe, zumindest eins. Und das ist von Kawasaki in Japan.
Aha.
Die haben so 1250 Kubikmeter Schiff rausgebracht. Es ist ein Pilot, man hat damit getestet, Australien nach Japan und zurück immer mal gependelt, um zu schauen, was die machen. Die wollen auch größer werden.
Ja.
Und da sagt man natürlich, haben natürlich viele uns gefragt, naja, Kawasaki ist natürlich toll und warum seid ihr denn besser als Kawasaki? Und ich habe gesagt, naja, also wir haben natürlich erstmal ein anderes Konzept, ist ganz klar, aber es ist eigentlich gut für uns, einen Competitor zu haben erstmal, weil ansonsten sind wir ganz alleine im Markt. Ne? Was soll ein Startup ganz alleine im Markt? Wir brauchen jemanden, der das auch macht.
Natürlich.
Und der Kuchen ist so groß, es ist egal, ob die mit drin sind. Aber wir können wirklich sagen, okay, die sind auch mit dabei.
Und die testen ja auch noch.
Richtig, genau.
So, da könnt ihr von, sagen wir mal, profitieren, wenn das öffentlich wird, jedenfalls also bestimmte Dinge öffentlich werden, dann sagen, okay, das hat funktioniert, das hat aber vielleicht nicht funktioniert. Genau. Auch wenn ihr vielleicht, was das Design des Schiffs oder auch andere Komponenten betrifft, einen anderen Weg verfolgt. Aber letztendlich kann ein Mitbewerber immer nur gut sein, also auch für die weitere Geschichte.
Was ich sagen möchte ist, die Wasserstoffbranche ist generell am Anfang.
Ja.
Und dadurch brauchen wir einfach auch jemanden, der zum einen, wie du sagst, wo man von lernen kann, aber auch jemand, der es woanders an der Welt auch einfach pusht.
Ne? Ja.
Sodass alle Leute irgendwie nachher das aufboomen und das nachher...
Das ist ja wie bei allen großen Erfindungen, dass vielleicht zwei Wissenschaftler auf der Welt, ohne dass sie voneinander wussten, das ist heute relativ unwahrscheinlich bei unserer Informationsgesellschaft, zwei Sachen erfunden haben, parallel und auch vielleicht fast zeitgleich. Und dann am Ende kam der Streit, wer war es zuerst
und
so weiter und so fort. Über die Förderkulisse haben wir schon kurz angerissen. Das hast du beschrieben. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, was du sagen darfst und möchtest. Ich frag mal so, wäre so ein Invest, welches ihr jetzt erhalten habt, so ohne weiteres jetzt in MV möglich gewesen? Klares Nein.
Nein, ganz klar nein. Man muss fairerweise sagen, hier ist es gebunden an Regularien, ganz, ganz heftig. Also ich will keinen Investor hier in dem Land dafür shitstormen, dass er nicht einfach mal X-Summe auf den Tisch legen kann und sagen kann, mach damit, Jungs. Sondern hier ist es sehr viel mehr gebunden. Das heißt also, wir wären viel mehr in ein anderes Startup-Schema reingekommen.
Und das heißt mit engeren Planken von Regulatorien stärker geprägt halt.
Genau, einfach. Und auch weniger Geld einfach. Ne? Also man hat im Startup-Bereich hat man bestimmte Phasen eines Startups, nennt man Pre-Seed, Seed, Series A und so weiter, brauche ich gar nicht ausschweifen drauf. Aber für jede Phase gibt es immer so ein Schema X, wo man sagt, okay, die Range an Geld bekommt dieses Startup normalerweise. Und wir müssten erst diese Range durchgehen und wir wären niemals so locker gewesen mit dem Geld wie jetzt hier in dem Deal, weil wir hätten nicht 10 Millionen bekommen von denen. Wir hätten vielleicht, wir hatten damals mal zum Beispiel 1,9 Millionen im Kopf gehabt. Das wäre auch schon schwierig gewesen für ein Startup, was prinzipiell, wo du sagst, noch nicht mal irgendwie ein Schiff draußen hat. Aber der Unterschied ist die Regularien. Ne? Und das wäre einfach hier leider nicht möglich gewesen.
Kamen die auf euch zu?
Tatsächlich.
Ja.
Ich habe über Kontakte dort schon mal andere Scheichs auch getroffen und war natürlich auf Events, Messen. Und die haben dann zu mir gesagt, okay, wir kennen euch, haben mir aber nicht erzählt, woher. Und hatten dann gesagt, wir finden das mega cool, aber könntest du uns mal ein Pitch-Deck schicken, also wie so eine Erstpräsentation, nennt man das im Startup-Bereich. Und habe ich den dann geschickt und er hat das dann an seinen Manager weitergeleitet und so weiter. Und dann ist das irgendwie...
Die machen sich das natürlich auch nicht leicht. Das kann man sagen, die Scheiß haben alle Kohle und werfen das Geld mit freien Händen zum Fenster auf. Aber so ist es ja auch nicht. Die checken das schon genau ab. Aber dennoch die Frage, es geht dann doch alles ein bisschen schneller?
Also natürlich, die checken ganz genau ab. Die würden niemals irgendwie einfach mal 1 Million rauswerfen. Natürlich sagen alle, die haben alle Menge Geld, ne? Aber die würden niemals schlechte Investments machen. Vor allen Dingen, weil es deren Ruf auch irgendwie dann schädigen würde. Alleine schon deshalb, ne? Und deshalb schauen die sich genau die Cases an und wissen, okay, ich investiere gezielt da und da rein, egal welcher Scheich, ne? Ja. Und was ich aber sagen muss, ist natürlich, ich kann nicht in unseren Deal mit reingehen, das darf ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, die sind meist auch sehr nett und die haben. Natürlich hat jeder seine Bindungen irgendwie, ne? Irgendwas muss er natürlich auch davon haben, ganz sicher. Aber der Prozess, ich habe keinen Prozess hier mitgemacht zu einem Investment-Deal, worüber ich in Deutschland sagen kann, okay, das hat so lange gebraucht und
du,
hier so
lange. Du hast keine Vergleichbarkeit.
Genau. Ja. Mhm. Aber es ist ein sehr guter Prozess gewesen. Es wurde uns sehr, sehr angenehm gemacht, dass das war, was ich finden wollte. Sehr angenehm gemacht, mit dem Scheich auch zu reden. Der war sehr offen, ne, war sehr kommunikativ dort auch. Und das hat uns sehr gefreut, weil so eine Partnerschaft, vor allem mit einem Investor, viele Leute sagen, ja, wir haben jetzt das Geld und dann, wir können das machen. Aber das eigentliche Thema, was für später Startups ist, Scheiße, ich habe mich mit meinem Investor zerstritten. Ja, was mache ich dann? Aber unsere Partnerschaft ist so extrem freundlich gewesen und einfach angemessen, dass wir uns darüber halt extrem gefreut haben.
Okay. Ja. Nur ganz grob, wie läuft sowas ab? Fliegt ihr dann auch mal runter oder seid ihr ständig runtergeflogen oder läuft sowas auch remote oder haben die das auch ganz gern, dass man dann vor Ort ist?
Also generell, da kann ich eigentlich fast für jeden Scheich sprechen, ist in der Kultur, vor allen Dingen im arabischen Golf angesehen, face-to-face. Also keine Meetings.
Ja.
Natürlich habe ich am Anfang ein Pitch-Deck hingeschickt. Ne, die sollten das alles mal alles checken. Ja. Aber als sie gesagt haben, oh, das finden wir eigentlich ganz gut, haben die gesagt, okay, Paul, komm runter. Wir treffen uns. Ne, wir können reden. Das haben wir auch gemacht. Und die nehmen sehr viel Wert daraus auch. Und dann war eigentlich danach, ich war das erste Mal dort im März und habe den getroffen. Wir haben ein wundervolles Gespräch gehabt, ne? Das ist ganz lieben Dank an ihn, auch wenn er nicht Deutsch sprechen kann, aber trotzdem.
Wer weiß, vielleicht wird sich das ja trotzdem angehört, wir wissen es nicht hier.
Genau. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall. Und dann ging das danach nur noch wirklich um den Vertrag, um den Investment, ne? Welche Klauseln stehen da drin und so weiter. Und jedes Mal, wenn du dort einen Vertrag unterschreibst, zumindest meistens, machst du es dort. Vor allen Dingen einen Investmentvertrag. Und da schreibst du face-to-face. Ne, das ist einfach dort angesehen. Ich weiß nicht, ob man das hier vielleicht auch anders macht, aber eigentlich immer in der Welt unterschreibst du es face-to-face.
Also es ist dann doch, und das höre ich jetzt immer wieder bei dir raus, eine sehr persönliche Atmosphäre. Es gilt vielleicht auch noch, natürlich macht man einen Vertrag, aber ich will darauf hinaus, dieses Handschlag, man guckt sich in die Augen, vertrauensvoll, ehrlich. Das ist, glaube ich, bei denen in der Kultur einfach auch wichtig. Dass man dort einfach auch eine gute Vertrauensbasis schafft.
Das ist ein absolut zentraler Punkt dort auch. Also yeah. Jeder, der dort einen Deal macht, egal mit wem, es geht darum, Vertrauen zu haben. Ne? Und
okay.
Das ist so.
Wir können es ja hier einmal nennen. The Intelligent Network, kurz TIN, mit Sitz in Doha, hat 10 Millionen, das hört sich immer noch surreal an, wenn man das so sagt, ins Startup Hytra investiert. Klar, wenn jetzt meine Frage kommt, was ist das Ziel der Zusammenarbeit? Die wollen natürlich irgendwann ihr Invest auch entsprechend vermehrt haben und natürlich in dieser Branche, die heiß ist, das ist so weltweit, entsprechend auch mitspielen.
Genau.
Will ich es mal so sagen. Bei mir schließt sich natürlich jetzt die Frage an, wie es jetzt weitergeht, weil ich glaube, das ist eigentlich, und da hast du, glaube ich, auch recht, der schwierigere, viel schwierige Part. Das zu bekommen ist das eine, aber ihr müsst damit ja jetzt irgendwas anfangen. Also vielleicht kurz um jetzt die Frage, wie geht's weiter? Was sind so die nächsten Steps?
Genau. Also ganz nochmal ganz kurz, also auch Katar, egal, im arabischen Golf, die müssen natürlich auch mithalten. Die wollen natürlich auch Top Nummer 1 sein. Also nicht Nummer 2, die wollen Nummer 1 sein. Ne?
Ja.
Das heißt also, es ist eine super kompetitive Landschaft. China ist dabei, Singapur, ne, USA, auch wenn aktuell es politisch schwierig ist, aber die sind sonst auch immer am Investieren. Ne? Und der arabische Golf muss mithalten und deshalb tun die das. Und unsere nächsten Schritte sind aktuell, dass wir jetzt erstmal dort erstmal alle regulatorischen Dinge machen. Erstmal, ne?
Klar,
ankommen, erst mal, sag ich
ankommen,
mal.
Richtig. Genau.
Mhm. Und dann geht's los, dass wir erstmal auch ein bisschen entwickeln. Wir brauchen auch noch Zeit zum Entwickeln. Das heißt also, wir werden jetzt erstmal im Schiffsbranche gibt es da mehrere Steps, aber wir wollen ein Basic Design vom Schiff haben, sodass wir quasi das Modell testen können, auch so einen Tank testen können. Ne? Brauchen darauf Zertifikate, müssen eine Klasse aufs Schiff bekommen. Für alle Leute ist es ein bisschen wie der TÜV vom Auto ungefähr.
Mhm. Ja.
Wenn VW dahin geht und sagt, wir wollen jetzt den neuen Golf 8 oder Golf 9 jetzt als Idee machen, müssen die auch erst dafür irgendwie eine Zustimmung haben. Und so brauchen wir das auch.
Wie ne? so eine Art Zulassung.
Und dann, Zulassung, ja, genau. Ja. Das müssen wir auch quasi haben. Und dann fangen wir an, das Schiff, das nennt man Detailed Design, dort weiterzuentwickeln. Und dann wird jede Schraube, jede Platte, genaues Gewicht, ne, wird dann dort designt.
Ja.
Und nachdem wir das jetzt in den nächsten 2 Jahren, das ist unser Zeithorizont,
aha,
ist sportlich, aber ne, 2 bis 2,5 Jahre geschafft haben, wollen wir auch dann wirklich das erste Schiff, große Schiff, auf den Markt bringen.
Das okay. ist das Ziel. Also 2 Jahre vielleicht plus, also das wäre jetzt mal meine Frage noch zum Schluss gewesen, wann wir das erste, sagen wir mal den ersten Prototypen auf dem Wasser sehen, vielleicht in 2 bis 3 bis 4 Jahren oder ist das zu ambitioniert?
Also Prototyp ist ja ziemlich klein, ne? Also
okay.
Wir können ja nicht einen 200 Meter Tanker, komme ich später nochmal zu, auf dem Ozean bringen, sondern jetzt werden erstmal kleinere Sachen gebaut. Wir fangen an mit einer Skalierung von 1 zu 500. Das stimmt jetzt nicht, aber zum Beispiel, ne? Das heißt, es wird erstmal klein.
Modell.
Genau, es wird ein Modell, richtig.
So lang wie der Tisch hier, oder?
Ja, ungefähr, genau, ja? Genau. Okay. Und das wird getestet, auch mal auf dem Ozean und Wasser getestet, ne? Um mal zu schauen, wie es so aussieht.
Ja.
Und dann wird es ein bisschen größer noch skaliert. Und dann tatsächlich, wenn das Detail Design fertig ist und wir in der Zeit bauen wir halt auch so ein 8-Meter-Schiff vielleicht mal. Ne? Das sind jetzt alles keine festen Angaben. Das ist nur, um den Leuten mal so ein Bild in den Kopf zu setzen.
Ja.
Und in der Zeit, wenn wir das gemacht haben und das Detail-Design haben, dann geht's los wirklich, dass wir auch einen riesengroßen Tanker auf den Markt
bringen. Du hast ja erzählt, du fliegst nächste Woche. Also wenn der Podcast rauskommt, bist du wahrscheinlich gerade unten oder vielleicht schon gerade wieder hier. Aber ihr seid dabei dann auch quasi als Startup zu wachsen. Also ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, ihr habt 9 Mitarbeitende. Ich glaube, das wird dann in ein paar Monaten gar nicht mehr der Fall sein. Also ihr werdet auch personell wachsen. Also ja, wie sind da so die nächsten Schritte? Ein neues Büro eröffnen etc. pp.
Ja, also wir werden erstmal ein recht kleines Team bleiben. Das wird vielleicht nicht immer bei 7, 8, 9 Leuten bleiben, aber wir wollen trotzdem effizient arbeiten und auch vor allen Dingen geldeffizient arbeiten. Das ist das Ziel. Das heißt, wir brauchen gar nicht 80 Leute anzustellen. Wir haben auch gar nicht die Kapazitäten dazu, wie zum Beispiel eine Werft das theoretisch könnte oder ein großes Office. Das können wir nicht. Das heißt also, wir haben unser Core-Team. Das sind alles die Besten der Besten. Ne? Also die haben sehr viel Ahnung davon und darauf setzen wir auch sehr viel Wert. Das heißt, das wird unser Core-Team sein. Und mit denen hinaus werden wir andere Drittanbieter quasi
mit dazu holen,
richtig, ja. Um dann zu sagen, ihr macht das für uns, was mein Team nicht machen kann, weil es geht dann auch um Arbeit zum Beispiel, wo man einfach 5, 6 Leute braucht. Das ist nicht mal rein innovativ, sondern wenn die zum Beispiel was entwickeln müssen und wir sagen denen genau, was sie entwickeln müssen, können die das machen. Und das ist viel günstiger.
Verstehe. Ja. Aber das scheint mir ja auch eine bewusste Entscheidung zu sein, jetzt nicht auf Teufel komm raus. Weil es hängt natürlich mal von der Branche und dem, was ihr tut. Das ist ja hochkomplex, was ihr da tut. Und ihr seid ja auch noch in der Entwicklungsphase. Aber bei anderen Startups, die so ein Investment bekommen, würden die sagen, ja, wir müssen jetzt hier skalieren auf 80 Mitarbeiter. Ja. Nächstes Jahr haben wir 180 Mitarbeiter. Ich meine diese Food-Startups Beispiel. Ja. Ne? Oder hatte man ja nun auch schon einige Finanzierungsrunden in Deutschland erlebt. Die dann aber auch sehr schnell wieder krachen gegangen sind. Das ist gar nicht das Ziel.
Nein, das Ziel ist es gar nicht. Wir, und das haben wir auch zum Beispiel unserem Investor committed oder jedem anderen, ist, wir sind auf dem Boden geblieben und wir wollen, dass das Ding irgendwann fliegt. Und das müssen wir gar nicht. Wir müssen gar nicht in 6 Monaten sagen, wir sind auf einmal 100 Mitarbeiter und wir sind so toll und so groß. Das können wir auch so tun. Ne? Wir zeigen genau, unsere Taten sprechen am Ende. Und das ist der Grund. Und nachdem wir dieses Design fertig haben und, sag ich mal, den ersten Schiff auf den Markt bringen können, dann werden wir natürlich auch wachsen, logischerweise. Wir müssen dann irgendwie hier und da jemanden einstellen, das ist ganz klar. Und dann wird die Firma riesengroß wachsen. Aber in der ersten Zeit sind wir super effizient. Und das ist eigentlich der Case.
Was ich noch nicht, und deswegen, das passt jetzt gerade so gut, noch nicht ganz verstanden habt, wie die Vision von Hydra ist, dahingehend, seid ihr mehr Projektentwickler? Würdet ihr dann eine Werft dazu holen, weil irgendjemand muss ja die Dinger dann auch bauen? Also ihr sucht euch dann irgendwie Partner oder wollt ihr dann selbst eine Werft sein? Oder seid ihr dann eine Reederei? Also da merkst du, ne? Da kommen ganz viele Fragen auf, die jetzt natürlich noch nicht so vordergründig sind, weil jetzt, wie gesagt, ihr seid noch am Anfang. Aber welche Rolle soll Hydra spielen?
Also jeder, der so ein bisschen generell über diese Business Cases nachdenkt, sieht da ganz klar zwei Wege, theoretische Wege. Ne? Das eine ist, theoretisch könnten wir, nachdem wir dieses Detailed Design fertig haben, sagen, okay, Shell zum Beispiel, ne, habt ihr Lust, so ein Ding zu bauen? Ne? Ihr könntet Reederei sein, oder wir nehmen irgendeine Reederei, ist egal. Sagen, habt ihr Lust, das Ding zu bauen? Keine Ahnung, wir nehmen x Millionen dafür und dafür habt ihr Lizenz, das zu bauen. Ne? Das ist theoretisch möglich, das machen auch viele Ingenieurbüros. Oder wir gehen den anderen Weg und sagen, naja, Hydra selber wird das neue Shell quasi, wir wollen eine Reederei werden und auch noch andere Dinge dort tun. Die Kapazitäten, eine Werft zu bauen, haben wir noch nicht. So viel Geld haben wir dann auch noch nicht. Dass wir uns eine Partnerwerft suchen, die dann zum Beispiel das für uns baut, ne? Und dann selber aber operativ reingehen und die Transportkette übernehmen. Aber Hydra selber dann.
Ja,
ne?
Ja.
Beides ist möglich. Wir schauen aktuell, wo es hingeht. Das ist auch sehr projektgetrieben. Ne? Wir müssen schauen, was fordern sie von uns. Ne? Wollen sie das eine oder wollen sie das andere? Ne? Und da sind wir offen und da sagen wir, okay, schauen wir mal. Ne?
Wie nimmst du generell diese Wasserstofflandschaft? Auch da stand jetzt schon was zu lesen, deswegen frage ich das auch. War, ich glaube, dass in Deutschland oftmals durch die Medien ein anderes und deutlich pessimistischeres Bild auf das Thema gelenkt wird. Wie ist das im Ausland? Wird das dort anders gesehen? Wie siehst du das in Bezug auf die Zukunft des Wasserstoffs?
Also es ist sehr viel Pessimismus in den letzten Jahren dazugekommen. Und es ist auch begründet, warum Deutschland leider geschlafen hat.
Oft,
ne? Und Deutschland hat aktuell die Chance, da aufzuwachen und zu sagen, okay, wir nehmen das Geld in die Hand, investieren es auch mal wirklich, um dann zu sagen, okay, wir haben Endabnehmer, wir haben ThyssenKrupp, wir haben eine Automobilindustrie, die einst Deutschland geprägt haben. Versuchen wir doch damit, das wieder alles hochzuboomen. Ne? Weil China hat mit dem E-Automarkt Deutschland komplett überrollt.
Ne? Absolut.
Und Deutschland braucht irgendwie eine Alternative. Ne? Und das ist eigentlich, und ich glaube, dass sie jetzt langsam aufwachen. Das hat mehrere Gründe. Ne? Es wird jetzt ein 200-Milliarden-Topf aufgesetzt, wenn ich nicht falsch informiert bin, die dafür klar sein soll, wir wollen in so welchen Branchen auch investieren. Ne? Mhm. Wir müssen auch was tun.
Mhm.
Und in den Gesprächen, in denen ich bin, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber hier auch, sie müssen es wirklich tun. Ne? Jetzt ist erstmal endlich der Schritt gekommen, dass sie es schon mal gemacht haben, dass sie dabei sind.
Dass zumindest diese Töpfe bereitgestellt werden, das
genau,
ist klar.
Genau, genau, genau. Ja. Aber ansonsten überrollt das Ausland einfach Deutschland. Ganz, ganz offen. China wird Deutschland komplett überrollen sonst und sämtliche andere Länder, die jetzt gerade gar nicht so im Fokus sind, sind dabei völlig darauf zu springen. Ne? Und wenn wir jetzt schlafen, dann tut's mir leid, dann ist da Schicht im Schacht. Ne?
Also es wird offenbar, das ist aber auch diese typische, das ist oft auch Thema gewesen, diese German Angst.
Ja.
Ach, das könnte ein Fehlinvestment sein. Ist ja wie die Diskussion ums E-Auto. Ist genau das gleiche Thema. Ne? Also immer erst alles, was schieflaufen könnte, was alles negativ ist, ne? Das sehen wir auch im privaten Umfeld, ne? Wie das dann oft auch schlecht geredet wird, anstatt erstmal den Sprung zu wagen und ins Ausland mal zu schauen, wie es andere machen und zu sehen, ja, es funktioniert ja. Warum übernehmen wir das nicht einfach? Ne?
Also, genau. Ja. Also mein Aufruf ist da eigentlich, also das machen andere Länder auch so. Leute, wenn wir mal hier was verlieren, dann ist das so. Ne? Aber wir werden niemals irgendwie wieder an Nummer 1 oder jemals daran kommen können, wenn wir nicht wagen. Wer wagt, der nicht gewinnt. Und es ist einfach so. Wir sehen das an der USA. Ne? Aktuell, wie gesagt, politisch ist es aktuell sehr schwierig. Aber die USA hat jahrelang gesagt, okay, wir investieren 50 Milliarden, es ist egal, wer das bekommt, es wird schon sicherlich einer machen. Ne? Und selbst wenn Deutschland nicht ganz so verrückt ist wie die USA, sollten wir uns trotzdem, das machen andere Länder genauso übrigens, wenigstens ein Auge darauf haben, wie die das machen. Wir müssen das Risiko eingehen. Wenn wir hinterher sagen, ja, wir haben uns an allen Sachen die Finger verbrannt, ja, aber hatten wir eh die Chance nie gehabt. Ne?
Also, sonst kommen wir aber nicht weiter.
Richtig, genau.
Ja.
Und das ist wirklich mein Aufruf. Macht bitte, 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 versucht einfach Hochrisiko-Investments auch zu machen und auch einfach das Ding zu fördern, um damit wir die Chance haben, in den Top 10 zu sein oder Top 5 zu sein. Ne?
Jetzt kommt die berühmte Frage, die wahrscheinlich häufig kommt. Wo seht ihr Hydra vielleicht in 10 Jahren? Das wird Zeit brauchen, das sieht man, aber ihr seid auf der anderen Seite seid ihr schon sehr schnell, wie ich finde, auch in der Entscheidungsfindung. Das liegt vielleicht auch daran, weil ihr noch relativ klein und mit den kurzen Wegen seid. Hast du diese Vision, dass vielleicht mal irgendwann so ein großes Hydra-Schiff über die Weltmeere schippert?
Ja, unser Ziel ist, dass wir ganz klar ein riesengroßes Logistikunternehmen oder das größte Logistikunternehmen der Welt werden. Das ist klar, für Wasserstoff. Das ist die Vision. Das heißt also, das Shell, das Aramco, das ADNOC des Wasserstoffs. Ne? Wir können da gerne Partner haben, ne? Da sind wir auch natürlich offen zu, aber wir wollen riesengroß werden. Das ist das Ziel.
Das ist meine Ansage.
Ja.
Das lassen wir mal so stehen. Dann machen wir gerne nochmal einen Punkt hinter. Und wer weiß, ich meine, das ist jetzt von mir wieder sehr naiv gesprochen. Vielleicht kann man die Dinger auch hier bauen. Kapazitäten gibt es ja noch. Oder wegen mir in Papenburg, wenn es dann nicht hier ist, aber zumindest in Deutschland. Oder dann doch wahrscheinlich eher wieder in China oder in Fernost. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Das lassen wir jetzt mal so stehen, ne?
Voll. Ja, genau. Also schauen wir mal, wo es uns hinträgt, sag ich mal. Ne? Wir gucken mal, was da so passiert. Aber das Wichtigste ist, dass die Wasserstoffindustrie boomt und dass jeder davon profitiert.
Und ihr da auf jeden Fall einen großen, großen Anteil dran habt. Meine letzte Frage ist eher privater Natur. Da schließen wir jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu deiner damaligen Schulzeit, zu deinem Abiturstudium, was du angefangen hast und dann zu deiner Gründung. Du bist jetzt 20. Nochmal, als ich 20 war, da habe ich dann aber auch schon angefangen mit Arbeiten. Das war bei mir auch alles ein bisschen anders. Studium kam erst später. Ich habe erstmal auch gearbeitet nach dem Abi. Andere sind jetzt vielleicht gerade, gehen feiern, machen Semesterferien. Bleibt dafür überhaupt Zeit für dich, da deinen Freundeskreis zu pflegen, oder bist du voll einfach im Business, dass das so ein bisschen der Preis ist?
Es ist definitiv der Preis. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe sehr viel zu tun und natürlich kann ich nicht immer 24/7 für meine Freunde da sein, für meine Familie da sein, noch sonst was. Ne? Ich kann nicht jeden Abend feiern gehen oder auf Partys sein oder weiß ich was machen. Das ist der Preis. Ich habe zum Glück, und da bin ich meinen Freunden sehr dankbar übrigens, dass sie das sehr gut verstehen können und auch nachvollziehen können, dass ich nicht immer für sie da sein kann und sie halt auch leider mal den Kürzeren ziehen müssen, wenn ich. Also man muss das verstehen, ich habe auf WhatsApp mindestens 3000 Nachrichten von Leuten, die dann irgendwas wollen, und dass ich denen nicht immer antworten kann, weil ich einfach es vergesse und so viel zu tun habe. Ja. Das heißt, das ist einfach ganz klar der Preis, ne? Und das muss sich auch jeder bewusst sein. Man hat auch eine gewisse Verantwortung und die muss ich da auch erfüllen. Ja. Und aber es ist trotzdem, was andere Leute zum Beispiel am Feiern sehr sehen, und das ist mein Leben, aber das Business ist mein Leben. Und ich habe natürlich auch mal gefeiert, ne? Das ist ganz, ganz klar. Aber das ist einfach mein Traum und mein Leben. Und deshalb vermisse ich da eigentlich gar nicht, sondern das ist genau das, was ich möchte, ne?
Ich kann nur sagen, bei all dem, was auf dich einprasselt und in der kurzen Zeit, wie wir uns jetzt kennen, bitte bleib so, wie du bist. Auch vor allen Dingen vielleicht dieses Geerdete, was du von hier oben mitbringst und auch so ein bisschen in die Welt hinausträgst, dass du weißt, woher du kommst und bleibst so, wie du bist, und frei raus, ehrlich, und bedanke mich jetzt mal einfach für das Gespräch, dass du so kurzfristig herkommen konntest. Und freue mich jetzt schon irgendwie auf die Ausstrahlung, wie das dann auch bei den Leuten so ankommt. Und ja, für dich persönlich, aber für Hydra vor allen Dingen, für deine Mitarbeitenden, für deinen Co-Founder, alles Gute.
Ganz lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich hoffe, die Leute konnten auch ein bisschen was mit rausnehmen vielleicht. Wenn irgendwelche Fragen sind, Leute, kontaktiert mich gerne, ne? Also gar kein Problem. Aber seid nicht böse, wenn ich nicht sofort antworten kann. Ich habe es gerade beschrieben. Also, aber ich bin immer super offen und bereit, den Leuten auch zu helfen. Also wenn irgendwas ist, ne, schreibt mir auch gerne, und dann ist es kein Problem.
Das geht über eure Website? Wo findet man euch?
Genau, über die Website zum Beispiel. Ich bekomme die über E-Mail, oder auch, da müsste eine Nummer, glaube ich, drinne stehen. Das ist auch, wenn ihr der Nummer schreibt, dann antworte ich darauf. Das ist gar kein Problem.
Alles klar, dann haben wir jetzt auch die Kontaktinfos. Wir packen auch nochmal einfach die Website in die Shownotes. Dann haben wir da auch nochmal Kontaktmöglichkeiten, und dann bedanke ich mich für dein Kommen im Wellenrauschenstudio, Paul Kiso. Alles
Dankeschön.
Gute.
Danke.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an, oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.